my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Hier am Mikrofon sind für euch
Merle Flachsbart
und Aline Kinzi. Im ersten Beitrag berichtet uns heute der Leiter der LEA Ellwangen über die dortigen Abläufe und die Stimmung unter den Flüchtlingen. Inzwischen leben dort nämlich 3.500 Menschen mehr als geplant.
Eine Bilanz des Hohenloher Kultursommers 2015 erfahren Sie im zweiten Beitrag von Markus Meyer und Ralf Snurawa. Zunächst aber noch die Nachrichten.
Wertheim und Ellwangen. Brände in Häusern und Hallen, die Flüchtlinge beherbergen sollen, sind in Baden-Württemberg an der Tagesordnung. Das Feuer in Wertheim hat viele Leute wachgerüttelt. Dort sollten 600 Flüchtlinge aufgenommen und umsorgt werden, bevor Unbekannte durch einen Brandanschlag die Turnhalle unbewohnbar machten. Die rechtsextreme Szene hat nicht nur in Sachsen ein Aktionsfeld entdeckt. Und anonyme Straftäter terrorisieren auch bei uns Asylsuchende und ihre Unterkünfte. Aus Ellwangen, wo in der Landeserstaufnahmestelle statt 1.000 nunmehr 4.600 Menschen leben müssen, kommt die Meldung, dass die Sozialverbände das zuständige Land alarmieren und der Gemeinderat sich für eine Entlastung der Aufnahmeeinrichtung aussprach. Nun sollen 1.000 Asylbewerber umgelegt werden. Die Landesregierung und die Integrationsministerin Bilkay Öney versuchen, den Flüchtlingsstrom zu kanalisieren. Die CDU-Basis und Landtagswahl-Spitzenkandidat Guido Wolf plädieren dagegen auf dem Parteikonvent in Heilbronn für mehr Abschreckung. Die Gesellschaft ist gespalten in der Asylfrage. Sehr viele helfen nach besten Kräften. Viele fordern eine Einschränkung des Zuzugs von Flüchtlingen, vor allem in die eigene Nachbarschaft. Man darf gespannt sein, ob und wie das Thema im Landtagswahlkampf behandelt wird.
Stuttgart. Die grün-rote Landesregierung von Baden-Württemberg hat nach der ersten Lesung im Landtag das Kopftuchverbot an Schulen gestoppt. In der Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts soll das Tragen eines Kopftuches in Ausnahmefällen möglich sein. Das Gericht hat ein pauschales Kopftuchverbot ebenso untersagt wie die gesetzliche Privilegierung christlich-abendländischer Darstellungen. Ob das Kopftuch ein Ausdruck religiöser Überzeugung oder ein Symbol der Unterdrückung ist, streitet man seit Jahrzehnten. Die staatstragenden Kirchen haben angeregt, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu finden, da sie um ihre Privilegierung fürchten. In den Schulen soll durch Toleranz des Kopftuchs sowie den Ausbau des Islamunterrichts die religiöse Pluralität gesichert werden. Der Fachverband Ethik fordert weiterhin mehr gemeinsamen ethisch-religiösen Unterricht innerhalb einer Klasse und den Ausbau des Faches ab der ersten Klasse. Dies sieht der rot-grüne Koalitionsvertrag zwar vor, wurde jedoch bis jetzt in keiner Weise umgesetzt. Die Kirchen fürchten angesichts zunehmender Kirchenaustritte um ihren Einfluss auf die Kinder. Nun wird das Schulgesetz erneut beraten.
Schwäbisch Hall. Am Sonntag, den 13. September, gab es auf dem Haller Marktplatz im Rahmen einer großen Good-Food-Tafel der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft eine eindrucksvolle Kundgebung gegen Gentechnik und TTIP. Umrahmt war diese agrarpolitische Kundgebung von Informationsständen von Biobauern, Naturschutzbund und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Der Vorsitzende des BUND, Professor Hubert Weiger, Hauptredner der Veranstaltung, rief zu einem Schulterschluss der Bauern, der Verbraucher und der Umweltverbände auf. Die bäuerliche Landwirtschaft als auch die natur- und artgerechte Tierhaltung leiden unter der neoliberalen EU-Politik. Der Chef der 1450 Bauern umfassenden Erzeugergemeinschaft, Rudolf Bühler, kritisierte die Gentechnik und wandte sich gegen das euroamerikanische Freihandelsabkommen TTIP. Regionale Produktketten und Wertschöpfung seien sehr wohl möglich. Der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Georg Jansen, setzt auf den Widerstand der bäuerlichen Familien. Dabei kritisierte er die Agrarlobby und den Bauernverband deutlich. Sie würden mit ihrer Exportoffensive allein den Agrarfabriken freie Bahn schaffen. Einige Reden können Sie auf Radio Störfunk in der Sendung Radioaktiv nachhören.
Kirchberg an der Jagst. Die evangelische Heimstiftung verkauft Schloss Kirchberg an die gemeinnützige Stiftung Haus der Bauern aus Schwäbisch Hall. Das neue Nutzungskonzept sieht eine Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft vor, mit ökologischer Lehre und Forschung, Berufsbildung und Ausbildung. Der im Hauptbau des Schlosses etablierte Künstlerverein Aufgeschlossen kann die Räumlichkeiten im Schloss weiterhin nutzen. Die Evangelische Heimstiftung sah sich mit dem Betrieb eines historischen Barockschlosses auf Dauer überfordert. Ziel war es deshalb, das Schloss Kirchberg an einen öffentlichen oder privaten Träger zu verkaufen. Der Betrieb des Pflegeheimes im Schloss wurde eingestellt und vollständig auf das angrenzende Fürst-Ludwig-Haus überführt. Nach der Vision der Hohenloher Bauern soll im Schloss Kirchberg eine nationale sowie internationale landwirtschaftliche, ernährungswissenschaftliche und ökologische ausgerichtete Akademie entstehen. Denkbar wäre im Zuge dessen auch ein Internatsbetrieb und ein gastronomisches Angebot. Gedacht ist auch an internationale Projekte der Entwicklungshilfe. Die Akademie soll voraussichtlich von einer gemeinnützigen Gesellschaft getragen und betrieben werden. Dabei sollen sich nicht nur die Erzeugergemeinschaft und die Bauernschule Weckelweiler, sondern auch Verbände wie Demeter, Bioland oder der Bundesverband für ökologischen Landbau sowie das Land Baden-Württemberg engagieren. Eine solche ökologisch ausgerichtete Akademie für landwirtschaftliche und ernährungswissenschaftliche Berufe sei längst überfällig, meinte Rudolf Bühler, Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Haus der Bauern. Die ökologische Modellregion Hohenlohe werde mit der Akademie eine große Strahlkraft entwickeln und den nachhaltigen Ansatz in der Landwirtschaft weit ins Land tragen. In Ellwangen ist eingetreten, was viele erwartet haben. Das Land wird die Landeserstaufnahmestelle Lea für Flüchtlinge auf den technischen Bereich der Kaserne erweitern. Dies bedeutet für die mit über 4000 Flüchtlingen stark überlastete Landeserstaufnahmestelle in erster Linie eine flächenmäßige Vergrößerung. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit dem stellvertretenden Leiter der Lea, Roland Herzog. Ein Gespräch über die Koordinierung und Abläufe innerhalb der Einrichtung, warum die Stimmung unter den Flüchtlingen brisanter wird und was sich Herzog für die Lea Ellwangen wünscht.
Herr Herzog, wie sieht eigentlich ein Tag als stellvertretender Leiter in der Lea Ellwangen, wie sieht er eigentlich aus? Was machen Sie?
Also derzeit ist der Tag des stellvertretenden Leiters noch etwas beschwert, weil der Leiter im Urlaub ist, aber der reguläre Tag in der Lea als stellvertretender Leiter ist in ein paar Sätzen ganz schlecht wiederzugeben. Denn wir haben Aufgabenstellungen von außen, von der Öffentlichkeit, die Führungen möchte, von Menschen, die uns helfen wollen, von Personen, die sich bei uns bewerben wollen. Wir haben die Personalherrenfunktion hier in der Lea zu erfüllen. Wir haben die Koordinationsaufgaben in der Lea zwischen den verschiedenen Organisationen hier, also das RP, den Wachdienst, die Firma EHC, European Home Care, als unser Betreiber, Gesundheitsamt und dann auch die ganzen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, koordiniert durch die Caritas Ostwürttemberg. Also dieses alles so zusammenzubringen, dass es rund läuft. Und wir sind jetzt ein halbes Jahr hier im Betrieb. Normalerweise sagt man nach einem halben Jahr oder nach 100 Tagen läuft alles rund. Aber die Dinge, die Sachzwänge, die von außen kommen, die Flüchtlingsströme, Änderungen in den Verwaltungsvorschriften oder in politischer Hinsicht, bringen immer wieder neue Dinge und neue Betrachtungsweisen, sodass der Normalbetrieb, denke ich, noch einige Monate auf sich warten lässt.
Was schätzen Sie denn, wie viele Bundesbürger wissen eigentlich, was eine Lea ist und was dort genau gemacht wird?
Schwierig, da jetzt eine Schätzung zu machen. Es sind wahrscheinlich sehr wenige, weil wir sehen das hier bei diesen öffentlichen Führungen, die wir in der Lea durchführen, wie viele Aha-Effekte hier vorliegen, wie die Leute sagen, Menschenskinder, so habe ich das jetzt nicht gesehen, da muss ich noch etwas umdenken. Und ich denke schon, dass es ein sehr großer Anteil der Bürgerschaft ist, der diese Funktion hier nicht kennt, weil durch diese ganzen Begriffe Lea, Anschlussunterbringung, vorläufige Unterbringung und, sind auch manche Bürgerinnen und Bürger überfordert, wenn sie sich nur auf die Medien beschränken können in der Informationsgewinnung.
Sie haben es angesprochen, Koordinierung ist eine große Aufgabe. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit Freiwilligen, Ordnungskräften, Polizei, der Stadt Ellwangen etc.?
Also die Zusammenarbeit ist sehr toll hier und funktioniert sehr gut. Wir haben regelmäßige Schulfix, wo sich die Leitungen sämtlicher Einrichtungen hier auf dem Campus treffen, wo dann Dinge, Probleme, die nicht umgehen oder sofort am Telefon oder per Mail gelöst werden müssen, wo dann diese Dinge besprochen werden. Man kann sich das hier vorstellen wie auf so einem Segelschiff, wo man den Kurs, man weiß die Richtung, wohin soll es gehen, aber wo man dann immer wieder mal kreuzen muss, den Kurs gegensteuern, nachsteuern muss. Und diese Dinge werden in regelmäßigen Dienstbesprechungen hier erledigt und der Kontakt mit der Stadt ist auch sehr gut. Da sind wir auch im engen Kontakt, vielleicht auch begründet durch den Umstand, dass die meisten, die hier bei uns im RP tätig sind, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ellwangen sind. Man hat persönliche Kontakte, man weiß gleich, wo muss man anrufen, wenn man ein konkretes Anliegen hat. Und insgesamt dürfen wir uns hier gar nicht beschweren. Also das ist auch dieser Punkt oder der Grund vielleicht, wieso so viele Leute sagen, ihr habt so viele Menschen hier in der Lea, aber angesichts dieser Menge läuft es doch sehr gut und sehr rund.
Wenn ich richtig informiert bin, dann steht ja jedem Flüchtling laut Gesetz 7 Quadratmeter zur Verfügung. Kann das eigentlich gewährleistet werden in Ellwangen bei so einer Überbelegung von über 4000 Flüchtlingen?
Also derzeit nicht. Derzeit sind wir auf dem Stand, dass wir sagen, wo gibt es ein Dach über dem Kopf, wo können wir noch ein Bett hinstellen? Also da können wir auf solche Flächen meistgehend keine Rücksicht mehr nehmen, mit Ausnahme vielleicht in den Unterkunftsgebäuden, in den offiziellen Unterkunftsgebäuden, aber bei den Massenquartieren und in den Zelten, da muss man einfach schauen, dass man zusammenrückt und Betten reinstellt, weil ich denke, hier müssen wir pragmatisch denken und hier ist es jedem Flüchtling lieber, er hat ein Dach im Kopf und hat ein warmes Zelt oder eine warme Unterkunft, wie dass er hier seinen Anspruch auf 7 Quadratmeter irgendwo durchsetzen möchte.
Wie nehmen Sie denn die Stimmung unter den Flüchtlingen wahr? Bei so vielen Flüchtlingen auf engem Raum, die natürlich auch viel erlebt haben, traumatische Erlebnisse zumeist. Wie ist da die Stimmung?
Also wir und eben auch Personen, die vor mehreren Wochen da gewesen sind bei uns in der Lea und jetzt wieder bei uns sind, sie bestätigen uns das eigentlich, dass die Stimmung ja etwas brisanter wird. Es hat mehrere Gründe. Erstmal die Enge, wo man dann sich nicht so aus dem Weg gehen kann, wenn man sich irgendwie persönlich oder aufgrund der Nationalität nicht so leiden kann. Aber auch aufgrund dieser Enge und der Diskussion in den Medien, die viele Länder machen die Grenzen dicht, entsteht eine Angst hier unter den Flüchtlingen. Also bei den vielen Gesprächen, die ich auch mit Flüchtlingen, ob jetzt aus Syrien, ob jetzt aus Pakistan führe, vernehme ich diese Angst, dass sie meine, ich bin noch nicht registriert und für mich ist die Gefahr groß, dass ich ohne Registrierung aus dem Lande verwiesen werde, auch ohne die Möglichkeit zu haben, einen Asylantrag zu stellen. Und wenn dann solche Gefühle vorliegen, Angst ist kein guter Ratgeber, dann kann es doch bei Punkten, bei Stellen, bei Kristallisationspunkten, wie zum Beispiel bei der Essensausgabe, wo dann manchmal die Flüchtlinge 2, 2,5 Stunden anstehen müssen, da können dann solche Dinge, solche Ängste gepaart mit Stressfaktoren dadurch zur Eskalation führen.
Jetzt steht ja fest, dass die Lea in Ellwangen erweitert wird. Ihre Einschätzung, wird das die Situation entspannen?
Sie muss es entspannen und ich rechne auch damit, weil wir diese Erweiterung, die flächenmäßige Erweiterung, also nicht zu verwechseln mit der Erweiterung der Anzahl der Flüchtlinge, sondern es ist nur eine flächenmäßige Erweiterung, die soll uns helfen, dass wir diese Zelte, die jetzt, wenn es dann noch kälter wird, keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit beinhalten, die Zelte und auch die Massenquartiere in den beiden Turnhallen ersetzen können, dass wir diese Zelte und auch die, vor allem die Räume, wo Kinderbetreuung immer stattfinden soll, die sollen geräumt werden. Und die Flüchtlinge können dann umziehen in diesen technischen Bereich. Dann können wir wieder etwas für die Freizeitgestaltung, für die Kinderbetreuung tun. Wir haben derzeit rund 800 Jugendliche hier auf dem Campus. Und dann hoffen wir auch, dass wir damit die Situation insgesamt deeskalieren können.
Wie lange bleiben denn die Flüchtlinge im Schnitt in der Lea Ellwangen?
Also das ist teilweise unterschiedlich. Das Ziel ist, dass sie nach guten 3 Wochen verlegt werden. Ganz einfach, um hier die Zahl oder die Lea insgesamt nicht zahlenmäßig zu sprengen. Aber es gibt auch vereinzelt Fälle, wo wir dann feststellen, dass Flüchtlinge 7 bis 8 Wochen da sind. Und es liegt dann vielleicht daran, dass Karlsruhe also die Lea in Karlsruhe, die ja die zentrale Verteilungsfunktion in Baden-Württemberg hat, dass sie dann einfach Schwierigkeiten hat, Landkreise zu finden, die dann die dementsprechenden Bevölkerungsgruppen aufnehmen.
Was wäre Ihr dringendster Wunsch Ihrerseits für die Lea in Ellwang, abgesehen von der Erweiterung?
Der dringendste Wunsch wären irgendwelche strukturellen Änderungen. Ich möchte hier der Politik da nicht ins Handwerk pushen oder reinreden, aber irgendwelche strukturellen Änderungen, die hier eine massive zahlenmäßige Entlastung bringen. Alles andere läuft gut. Wir haben so viele Hilfsangebote, um Angebote zu schaffen, um Dinge zu schaffen, die hier den Alltag angenehmer machen oder menschenwürdiger machen. Aber wir brauchen unbedingt die zahlenmäßige Entlastung. Und hier muss es eine strukturelle Änderung geben, damit Ströme umgelenkt werden können.
Sie haben es angesprochen, die auf der einen Seite die unglaubliche Hilfsbereitschaft vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger. Auf der anderen Seite immer in regelmäßigen Abständen in den Medien, Flüchtlingsheime, Unterkünfte brennen, werden abgebrannt. Dann gibt's in Ellwang auch noch die Facebook-Seite namens Kein Asylheim in der Reinhardtskaserne. Das gefällt nahezu 6000 Menschen. Haben Sie angesichts dieser Nachrichten nicht auch manchmal Bange um die Sicherheit oder um die Akzeptanz der Lea in Ellwang?
Ja, die Akzeptanz hier in Ellwang, der Lea, erstaunt mich eigentlich, weil die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, ich bin ja auch Bürger der Stadt Ellwang, die haben nach dem anfänglichen, ja, ich will mal sagen, Schock der vielen fremden Gesichter und vielen fremden Menschen in der Stadt, haben sie umgeschwenkt und haben eine ziemlich vernünftige und verständnisvolle Grundeinstellung eingenommen. Aber wenn es jetzt immer mehr Menschen werden, auch wenn man das jetzt draußen nicht spüren will eventuell, trotzdem die Diskussion um die immer stärker ansteigenden Zahlen hier drin erzeugt doch Besorgnis, Angst, vielleicht auch negative Gefühle und Ressentiments. Und wir nehmen das sehr ernst. Und wenn ich dann jetzt an Wertheim denke, wo der Oberbürgermeister der Landesregierung gegenüber abgewehrt hat und gesagt hat, es ist genug hier und trotzdem wurde weiter ausgewiesen, dann sind es doch Dinge, wo dann die Bürgerschaft sich damit beschäftigt und dann sagt, also für uns, wenn es für unsere politischen Vertreter genug ist, dann ist für uns das auch genug. Und wir hoffen hier auf das Verständnis der Stadtverwaltung, des Gemeinderats in Ellwangen. Heute Abend ist Gemeinderatssitzung, wo ich dann die Lea vertreten werde und Sachstandsbericht abgeben werde. Da hoffe ich darauf, dass wir auch hier Unterstützung finden, damit wir insgesamt wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und keine nennenswerten Störungen auch von außen für die Lea und für die Bewohner und auch die Mitarbeiter hier drin erwarten müssen.
Zuletzt die Frage, Schwäbisch Hall eröffnet seine Lea ja voraussichtlich, wenn alles gut läuft, 2017. Also noch etwas Zeit mit den Planungen sich auch zu beschäftigen. Was raten Sie denn vielleicht den Beteiligten in Schwäbisch Hall? Auf was kommt es an bei so einer Landeserstaufnahmestelle? Auf was muss man sein Augenmerk vor allem legen?
Also insgesamt rechne ich schon, dass alle Stellen, die bei der Konzeption der Lea in Schwäbisch Hall mitwirken und mitarbeiten, dass hier überall Fachleute und Fachverstand sitzt. Aber ich denke einfach, dass man hier ganz einfach auf einem kurzen Dienstweg sich mit den Kollegen der anderen ähnlichen Einrichtungen unterhalten solle und das Angebot unsererseits von Ellwang aus steht auch in jedem Fall, dass man hier die kleinen Dinge des Alltags, die dann aber zu großen Tragödien führen können, dass man hier sich in diesen Dingen abstimmt. Also da geht es doch in der Praxis manchmal anders, als man in der Theorie erwartet und geplant hat.
Soweit Roland Herzog, Leiter der Lea Ellwangen.
Am 27. September ging der 29. Hohenloher Kultursommer mit einem Abschlusskonzert im Kloster Schöntal zu Ende. Bei 69 Konzerten in und um Hohenlohe konnten die Besucher alte Musik, Klassik und Weltmusik genießen. Ralf Schnurawa sprach bei der abschließenden Pressekonferenz mit dem Geschäftsführer der Kulturstiftung Hohenlohe, Markus Meyer, dessen Resümee überwiegend positiv ausfiel.
Herr Meyer, wie fällt Ihre Gesamtbilanz des Hohenloher Kultursommers dieses Jahr aus?
Die fällt äußerst positiv aus, denn wir haben im Vergleich zum letzten Jahr knapp 500 Besucher mehr zu zählen und wir haben unsere Auslastung gesteigert und wir haben eine durchschnittliche Gesamtauslastung aller Konzerte von 84,2% und da bin ich mehr als zufrieden.
22 Konzerte waren ausverkauft. Was waren denn so die herausstechenden Konzerte oder auch Konzertreihen?
Für mich überraschend ausverkauft war zum Beispiel das Konzert mit dem Württembergischen Kammerorchester und dem Stefan Temming. Gut, beim WKO könnte man vielleicht noch vermuten, die sind traditionell immer sehr gut nachgefragt. Aber bei Stefan Temming, der als Solist mit der Blockflöte auftrat, war es doch verwunderlich, dass die Konzertkarten relativ schnell weg waren und dass wir ausverkauft waren. Und als Konzertreihe herausstechen tut auf jeden Fall unsere Reihe Klaviersommer, weil wir da einfach auch sehr hochkarätige Pianistinnen und Pianisten präsentiert haben. Echo-Gewinner das gibt uns einfach ein scharfes Profil, auch im Vergleich zu anderen Festivals. Und die Konzerte werden wirklich also ausnahmslos sehr gut nachgefragt.
Aber auch der Talentkeller mit Nachwuchsmusikern scheint gut anzukommen, oder?
Das ist richtig. Seit 2014 gibt es den Talentkeller mit 2 Konzerten im Zehntkeller in Dürzbach-Hohebach pro Saison. Und da ist die Idee eben auch, junge Künstler aus dem Bereich Weltmusik zu fördern. Nicht nur junge Künstler der Klassik, wie es allseits beliebt und bekannt ist, sondern auch Künstlern im Weltmusikbereich eine Plattform zu geben. Und diese 4 Konzerte, die wir da bisher gemacht haben, mit ganz unbekannten Künstlern und zum Teil auch noch nicht professionellen Künstlern, waren alle 4 ausverkauft.
Schlägt sich das dann auch beim Publikum nieder? Kommt dann auch zum Beispiel jüngeres Publikum?
Ich denke schon, es kommt jetzt nicht der 20-Jährige, aber es kommt doch ein anderes Publikum, andere Publikumsschichten. Und als Veranstalter von klassischen Konzerten ist ja alles ab oder unter 60 schon jung. Und mit Sicherheit ist es ein anderes Publikum. Aber auch bei dem Konzert mit Stefan Temming im Ritzsaal Neustadt ist es mir aufgefallen, dass es ein etwas jüngeres Publikum war. Und das ist natürlich sehr erfreulich.
Ja. Das machen ja viele Veranstalter vermehrt Nachwuchspublikumsarbeit. Wird es auch der Hohenloher Kultursommer in Zukunft versuchen?
Ja, natürlich. Wir haben ja diese Initiative mit unserem Upbeat Jazz Festival, wo wir zwar im Bereich Jazz, wobei ich da sagen muss, Jazz und Klassik ist da ganz ähnlich, weil auch das Jazzpublikum ist eher ein älteres Publikum als ein jüngeres Publikum, dass wir schon im Schulalter eine Sensibilisierung für Musik machen und Instrumentenspiel, dass wir da Anreize schaffen, damit die Leute, die Kinder oder die Schüler irgendwann, wenn sie mal 35, 40, 45 sind, im Berufsleben sind, dann die Konzertgänger werden, die wir brauchen. Dass die gleich in unsere Konzerte gehen, das ist wahrscheinlich eher unrealistisch, aber mit so Reihen wie junge Gesichter, auch mit eben ein Streichquartett aus Amerika, wo die Musiker eben in den 20ern sind, versuche ich doch Anreize zu schaffen, dass auch ein jüngeres Publikum erreicht werden kann, wenn die Distanz eben zwischen dem auf der Bühne und auch die Art und Weise, wie es präsentiert und gespielt wird, eben ein bisschen frischer ist.
Wie sind denn neue Spielstätten beim Hohenloher Kultursommer dieses Jahr angekommen?
Also neue Spielstätten haben immer per se eine gewisse Attraktivität, weil wir natürlich ein großes Stammpublikum haben und die natürlich auch neugierig sind. Wenn es was Neues gibt, dann ist es erstmal gut nachgefragt. Also wir hatten überraschenderweise die katholische Kirche in Öhringen, die akustisch hervorragend ist, aber kein historischer Bau vom Grundkonzept des Kultursommers her, jedoch eine gewisse Klassizität ausdrückt in der Art und Weise des Bauwerks und in der Akustik. Und unser Concertino-Ensemble, auch eine Nachwuchsformation, wenn man so will, hat dort über 250 Leute angezogen mit einem Mozart-Programm. Und es war ein absoluter Überraschungseffekt. Aber auch die Schlosskirche in Bad Mergentheim ist sehr gut angenommen worden mit unserem barocken Trompetenkonzert. Und das Konzert an der Johanneskirche in Künzelsau steht noch aus, aber da tun die Stuttgarter Hymnuschorknaben mit dem Mozart-Requiem rein von der Attraktivität des Künstlers und des Programms natürlich auch ihren Beitrag dazu. Generell kann ich also sagen, sind die neuen Spielstätten sehr gut angenommen worden.
Sie haben auch eine alte verloren, die haben Sie aber noch nicht aufgegeben.
Ja, sie wollen auf die Kleinkomburg hinaus. Natürlich, das war ein schmerzlicher Verlust. Das ist die, der St. Egidius hatte ja auch eine Wunde, die ihn zeitlang begleitet hat. Ich hoffe nicht, dass es dem Kultursommer so bleibt. Also ich würde mich freuen, wenn die Verantwortlichen da nochmal sich überlegen würden, doch unter gewissen, vielleicht unter gewissen Auflagen oder Gegenmaßnahmen der angeführten Mängel, die wir jetzt nicht, die ich nicht diskutieren möchte und kann, vielleicht, dass es eine Möglichkeit gibt, die Kleinkomburg wieder als Konzertraum zu benutzen. Denn akustisch und ja, von der Atmosphäre her ist es eigentlich für gewisse Programme für den Kultursommer prädestiniert, ja.
Sie werden weiterhin auf der Suche nach neuen Spielorten bleiben, nehme ich an, auch im nächsten Jahr. Sie sind dann auf der Landesgartenschau unter anderem präsent. Wird es auch neben der Landesgartenschau der Bühne dort noch neue Spielorte dann geben?
Also es gibt zum einen mal auf der Landesgartenschau, also auf dem Gelände selbst, eine kleine Konzertreihe. Einmal pro Monat wird es Spotlight Hohenloher Kultursommer geben. Ein kleines einstündiges Konzert, das dann auch ohne Eintritt für die Landesgartenschau-Besucher mit der normalen Eintrittskarte zu besuchen ist. Drumherum gibt es natürlich den klassischen Kultursommer. Also es wird ein Konzert in der Stiftskirche geben, es wird ein Konzert wieder in der katholischen Kirche in Öhringen geben, aber es wird keine ganz neue Spielstätte in Öhringen geben. Und es soll als neue Spielstätte nächstes Jahr die katholische Kirche in Mulfingen dazukommen, die auch früher schon mal Spielstätte des Kultursommers war. Aber generell ist es auch so, dass wenn wir jetzt neue Spielstätten eingeführt haben, was wir in den letzten zwei Jahren auch getan haben mit 4 und 5 neuen Spielstätten, dass wir da eine gewisse Konstanz verfolgen und das natürlich auch etablieren und aufbauen wollen. Deshalb macht es keinen Sinn, jedes Jahr irgendwie 4, 5 neue Spielstätten zu präsentieren.
Es gab ja so eine Ausweitung in den Main-Tauber-Kreis Richtung Nordkriegling, Bad Mergentheim selbst. Also Richtung Süden, im Hohenloh, wenn man so will, wird es da jetzt keine neue Suche nach Spielstätten geben?
Momentan nicht, nein. Nein, also es wird nach wie vor dabei bleiben. Wir werden in Kreglingen ein Konzert machen. Es gibt eine Anfrage mit einer schönen Spielstätte, das in der Nähe von Rothenburg liegt. Aber da ist halt wirklich die Frage, was ist dann Hohenlohe und was ist nicht mehr Hohenlohe oder wo gibt es zumindest eine geschichtliche Verbindung, wie es im Fall Schillingsfürst ist. Schon Geildorf ist ja ein Limburger Land, wenn man es mal streng nimmt, aber es gäbe natürlich unzählige Möglichkeiten, auch da, auch im Landkreis Schwäbisch Hall noch, bis aus meiner Heimat, bis nach Fichtenau, also bis zur fränkischen Grenze, was ja der Altkreis Crailsheim ist und somit auch zu Hohenlohe gehört, gäbe es unzählige kleine Kirchen und Kleinode, die auf der Liste stünden. Aber es braucht natürlich auch eine gesunde Verteilung über die ganze Kulturregion Hohenlohe. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren so herauskristallisiert, dass die Spielorte, die wesentlichen Kernspielorte, die wir haben und Gemeinden, wo wir auftreten, dass die eben sinnvoll sind, ja.
Die Landesgartenschau in Öhringen wird so ein Schwerpunkt sein. Wahrscheinlich geht es auch darum, neues Publikum zu gewinnen, oder?
Auf jeden Fall. Das ist die große Chance. Deshalb auch natürlich diese Konzertreihe einmal im Monat. Und wir werden unser Programmheft, die Auflage verdoppeln und werden das da verteilen, denn es wäre schön, wenn auch der Landesgartenschau-Besucher nach seinem Besuch des Gartenschaugeländes vielleicht abends sich noch inspirieren lässt, um ein Konzert des Kultursommers zu besuchen. Oder wenn jemand gar mehrere Tage in der Region bleibt oder eben, ja, es ist ein ganz neuer Tourismusaspekt, den die Landesgartenschau mitbringt, dass wir da den einen oder anderen Besucher noch zum Konzertbesucher des Kultursommers machen können, das wäre natürlich ein tolles Ziel, ja.
Und ein Jubiläumskonzert ist ja auch angesagt, weil 30 Jahre Kultursommer, nicht 30 Jahre, aber 30. Mal.
Ja, doch, der 30. Genau, der 30. Hohenloher Kultursommer steht an und da wird es ein offizielles Jubiläumskonzert geben, ein Classic Open Air und das werden wir dann eben auch mit der Landesgartenschau verbinden. Das werden wir auf der großen Sparkassenbühne auf dem Landesgartenschaugelände in Öhringen machen. Und somit haben wir diese herausragendes Ereignis auch für den Hohenlohe-Kreis, diese Landesgartenschau, gut mit dem Kultursommer verbunden.
Das war Markus Meyer über den 29. Hohenloher Kultursommer.
Das Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation:
Aline Kinzi,
Ralf Norava, Miro Ruff und Merle Flachsbart.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.